Welche Geheimnisse gibt es in Beziehungen? Bist du mit der Liebe auf dem rechten Fuß oder stimmt da was nicht? Willst du es verändern? Willst du es verbessern? Dann bist du hier richtig bei meiner neuen Folge. Mein Name ist Christina Augenstein. Ich bin Glücksexpertin und ich habe mir heute einen Experten, einen Beziehungscoach und Datingcoach für Frauen geholt. Und zwar den wundervollen Darius Kamadeva. Herzlich willkommen.
Hallo, hallihallo. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch total. Und dass du zugesagt hast, war echt toll, weil ich suche schon lange, seit Januar eigentlich, nach einem Beziehungscoach, der sich da ein bisschen auskennt. Was mir ganz, ganz gut gefällt, ist, dass du ein Mann bist in dieser Branche, weil es gibt ganz, ganz wenig. Du bist jetzt wirklich Beziehungs- und Datingcoach für Frauen hauptsächlich, das, was ich ganz, ganz toll finde. Weil so haben wir Frauen, wenn wir Probleme haben mit Partnerschaften oder damit einen Partner zu finden überhaupt, der passt, auch die Männerseite als Antwort in Form von dir. Das ist was machst du eigentlich so? Erklär mal einfach so allgemein.
Also was ich aktuell mache, ist, dass ich meistens eine kleinere Gruppe von Frauen über einen längeren Zeitraum begleite in Form unserer Heldinnenreise. Das ist dann meistens über 6 bis 12 Monate. Das sind so im Durchschnitt so 15 Frauen pro Monat, beziehungsweise das ist so das Maximum, was wir da zulassen. Das ist also so eine kleine Gruppe, mit der ich sehr intensiv arbeite. Und darüber hinaus habe ich immer, ich sag mal, fluktuierend Einzelcoaching-Klientinnen, die wegen sehr spezifischen Fragestellungen auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe da diese eine Situation mit einem Mann erlebt, den ich gerade date, oder mit meinem Partner, und da habe ich eine sehr konkrete Frage. Da brauche ich vielleicht keine mehrmonatige Betreuung, weil es so eine fundamentale Lebensausrichtung ist, sondern eher eine sehr spezifische Frage. Und das fluktuiert dann in Form von Einzelcoachings, Telefoncoachings meistens durch. Zusätzlich, das sieht man im Hintergrund oftmals nicht, führe ich natürlich das Unternehmen. Wir haben ein paar Mitarbeiter hier, wir haben ein Team, was hier ist. Wir produzieren relativ viele Inhalte auf YouTube, aber auch auf anderen Plattformen. Wir stehen jetzt ganz kurz davor, ein Hotel zu eröffnen, speziell für Junggesellinnenabschiede und Frauengruppen.
Cool.
Ja, es wird auch voll schön. Wir haben nämlich festgestellt, dass es eben verletzliche Gruppen von Menschen gibt. Das sind oftmals Frauengruppen, nicht zwangsläufig nur Frauengruppen, aber oftmals Frauengruppen, die sich einfach unwohl fühlen, wenn sie einfach mal, ich sag mal ganz salopp, mit ihren Mädels irgendwie sich ein schönes Wochenende machen wollen, dann in einem öffentlichen Saunabereich zu sein, weil sie dann angegafft werden, angegraben werden, belästigt werden. Es gibt aber auch andere Gruppen, zum Beispiel religiöse Gruppen, die sagen, hey, wir wollen einfach nicht in öffentliche Wellnessbereiche gehen, wenn wir mit unseren Frauengruppen unterwegs sind, Henna-Abende und Co. Oder queere Gruppen, wo Teile der Gruppe Transgender sind oder Homosexuelle sind, die sagen, wir fühlen uns in der Öffentlichkeit nicht so wohl. Für all diese Menschen und auch alle anderen, aber für die ganz speziell, eröffnen wir jetzt bald ein Hotel in Essen. Das ist in Nordrhein-Westfalen, das ist super zentral gelegen, wo man eben mit 10 bis 14 Personen, auch weniger, sich das komplette Hotel-Apartment mietet mit einem eigenen Wellnessbereich, 6 Badezimmern, genug Schlafzimmern, sodass man eben einen sicheren Raum hat für speziell diese vulnerablen Gruppen. Und dort machen wir auch unsere eigenen Seminare und Trainings dann vor Ort, wenn wir ein paar Tage da sind. Und solche und viele andere Sachen passieren dann eben im Hintergrund. Die kriegt man aber nicht immer so mit. Aber das ist das, was ich so gerade mache.
Toll, du musst mir unbedingt nachher die Adresse geben, dann schreibe ich die unter diesem Beitrag.
Ja, voll gerne. Ist auch relativ leicht zu merken, ist einfach jga-hotel.de, weil JGA für Junggesellinnenabschied -hotel.de, weil wir sagen, für die konzentrieren, auf mit denen starten wir, aber auch alle anderen können natürlich gerne kommen.
Perfekt, perfekt. Hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Welche Probleme haben wir denn? Ich würde das Gespräch jetzt trennen. Ich würde jetzt gerne mal über die Einzelcoachings zuerst reden. Welche Probleme haben denn da die meisten Frauen, die dann Einzelcoaching haben möchten? Was würdest du so sagen?
Also es gibt so zwei Typen von Frauen, die besonders oft zu mir kommen, sage ich mal, oder zwei Kategorien von Frauen, wenn man so will. Das ist natürlich ein sehr breites Spektrum, aber ganz viele Frauen, die zu mir kommen, die sind gerade in einer Lebensphase, wo sie sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie meinen Weg ins Berufsleben gefunden, ich bin jetzt eine Zeit lang erwachsen, ich bin jetzt vielleicht Mitte, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, sowas in diesem Spektrum. Genau. Und so langsam sehne ich mich danach, eine langfristige Beziehung zu führen. Die bisherigen haben nicht geklappt oder die aktuelle kippelt ein bisschen, aber ich will jetzt eigentlich so in die nächste Lebensphase gehen mit Heirat, Kinder, genau, und was auch immer alles da vielleicht dazugehört. Ja. Und dafür möchte ich mich jetzt vernünftig ausrichten, damit ich dieselben Fehler aus der Vergangenheit nicht in der Zukunft wiederhole. Mhm. Das ist so die eine Zielgruppe, und da gibt es dann wiederkehrende Themen, wie zum Beispiel, wie finde ich denn einen vernünftigen Partner oder wie kann ich meine Schüchternheit überwinden oder was passiert oder woran liegt es, dass Männer vielleicht super gerne mit mir befreundet sind, so platonisch, und mit mir ganz viel Sport, Hobbys, Reisen, auch immer alles machen, aber keine Beziehung wollen.
Oder genau, auf Kumpelart, genau.
Mhm. Exakt. Oder woran liegt es denn vielleicht auch, dass Männer voll gerne mit mir irgendwie eine leidenschaftliche Beziehung führen, das Sexleben ist großartig, aber irgendwie, es reicht dann doch nicht für mehr. Mhm. Das heißt, das sind so ein paar Themenaspekte in dem Kontext. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Frauen, die sagen, naja, ich habe jetzt vielleicht das alles schon gehabt, diese Ehe, ich habe vielleicht Kinder, bin schon ein bisschen älter, jetzt bin jetzt vielleicht Mitte 40 oder darüber hinaus. Genau. Und hab das jetzt gehabt, diese Ehe ist vielleicht gescheitert, aus welchen Gründen auch immer. Ich will nicht mehr, er nicht mehr, wir wollen nicht mehr. Und die Kinder brauchen mich vielleicht jetzt nicht mehr so stark, weil die unabhängiger geworden sind. Die sind jetzt so 10, 12, 13, 14 Jahre aufwärts. Und auf einmal ist da ganz viel Raum in meinem Leben, der vorher nicht da war. Und jetzt gilt es eben wieder ein Stück weit zu mir selbst zurückzufinden und wieder auch eine glückliche Partnerschaft aufzubauen mit jemand Neuem. Aber dazu muss ich ja mich selbst erstmal wieder finden, weil gerade Frauen oftmals dazu neigen, in der Elternschaft ihre eigenen Bedürfnisse sehr, sehr weit hinten anzustellen, absolut, und das absolut, ja, so lange zu tun, dass sie gar nicht mehr wissen, was die eigenen Bedürfnisse denn jetzt nach 15, 20 Jahren, 25 Jahren denn überhaupt sind.
Das stimmt.
Und in den beiden Lebensphasen kommen meistens Frauen auf mich zu, oft manchmal auch Männer, aber tatsächlich eher 90% Frauen mittlerweile. Und dort helfe ich dann.
Toll. Was ist, wenn eine Frau kommt, die sagt, ich bin mit meinem Partner zusammen und ich mag ihn nicht mehr, kann mich aber nicht trennen, ich habe Angst vor dem Alleinsein, es kommt ganz oft zu mir, als Kundin, auch als Mann, muss ich sagen. Bist du da auch Ansprechpartner, wenn du sagst, ich helfe dir bei der Trennung, ja, dass du das, ja, schaffst?
Ja, also ich bin, also erstmal kann ich natürlich nicht entscheiden, was für den Klienten, die Klientin richtig oder falsch ist. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will mich trennen, dann begleite ich die Trennung, ganz klar.
Genau.
Gleichzeitig bin ich in ganz vielen Fällen eher ein Verfechter davon, erstmal zu schauen, lässt sich die Beziehung denn retten?
Beziehungsweise, super, hey, ich auch, das ist toll. Aha.
Beziehungsweise zu schauen, ist die Lösung denn wirklich die Trennung? Oder ist da vielleicht, also würde die Lösung zwar eine Veränderung bringen, aber keine wirkliche Lösung, weil ganz oft ist das eben dann ein Problem, dann hat man sich getrennt und auf einmal ist es dann doch nicht so toll. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Und auch in solchen Situationen unterstütze ich auch, wenn eine Trennung ja jetzt im Raum steht, aber noch nicht durchgezogen worden ist, aus welchen Gründen auch immer, dann unterstütze ich auch oftmals diese Trennung stressfreier werden zu lassen. Manchmal vermittle ich auch mit dem anderen Partnerteil, also telefoniere auch mit denen, sage, hey, schau mal, ich arbeite jetzt schon eine Weile mit deiner Partnerin, deinem Partner, und wir dachten, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich auch mal mit dir sprechen würde, einfach damit du das auch einordnen kannst.
Wow. Wow, das hört sich sehr gut an. Und die sind dann bereit dazu?
In den meisten Fällen schon, ja. Also wenn wir zu diesem Mittel greifen, dann ist der Partner meistens bereit dazu, weil das macht ja nicht jedes Mal Sinn. Also bei manchen Partnern würde man dadurch auch nur Salz in die Wunde reiben und das Ganze verschlimmern. Das will man dann nicht. Und dann bin ich in den allermeisten Fällen, ich würde mal sagen, sicherlich 90% der Situationen bin ich einfach ein diskreter, unbekannter Berater im Hintergrund wahrscheinlich, der da gar nicht wirklich präsent ist nach außen hin, weil ja auch gerade das Thema Beziehungen ein sehr intimes, sehr privates Thema ist. Man hat oftmals Schwierigkeiten vielleicht mit dem sehr nahestehenden Menschen darüber zu sprechen, weil man sich schämt oder weil die zu stark involviert sind oder weil die parteiisch sind oder aus welchen Gründen auch immer, wünscht man sich vielleicht eine vertrauensvolle externe Meinung, mit der man mal sprechen kann, wo man sagt, okay, die ist halt so weit weg, dass sie nicht voreingenommen ist und dass sie auch wirklich ehrlich kommunizieren kann und mir nicht irgendwie Honig ums Maul schmiert, aber gleichzeitig irgendwie kompetent genug, erfahren genug und vertrauensvoll genug, als dass ich da auch wirklich einen ehrlichen Dialog auf Augenhöhe führen kann, weil mir hilft es ja nichts, wenn ich jemanden irgendwie in Wattebäuschen einwickel und irgendwie die Augen vor der Realität verschließe, vor meiner subjektiven Realität. Und ja, in diesem Spielbereich bewege ich mich dann.
Toll, toll, hört sich gut an. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil. Also wir gehen jetzt auf die Jüngeren, die jetzt sagen, ich stehe zu weit im Leben. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein toller Partner. Wie komme ich dahin?
Es gibt eine sehr kurze Antwort und die lautet, ich muss mir natürlich bewusst machen, wer ist meine Zielgruppe. Und wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, muss ich mir bewusst machen, wer ist denn die Zielgruppe von meiner Zielgruppe. Also wenn ich diesen Traummann haben will, wen will denn dieser Traummann haben? Weil diese Person müsste ich ja sein, damit ich den ganz natürlich anziehe. Und das jetzt auf den individuellen Anwendungsfall angewendet, ist natürlich sehr einzigartig. Denn je nachdem, was die jeweilige Frau für einen Partner haben will, ergibt sich daraus ja ein gewisses Persönlichkeitsprofil. Also der hat bestimmte Werte, Bedürfnisse, bestimmte Vorlieben, Abneigungen, Ziele, Wünsche, Hoffnungen, ein bestimmtes Lebensmodell, was er irgendwie für sich leben möchte, damit er zu der Frau passend ist. So. Wenn ich das weiß, dann ist das wie so ein Uhrwerk. Ich habe so Werte, Ziele, Hoffnungen, Erfahrungen und so weiter. Und dasselbe habe ich ja bei mir auch. Und im Optimalfall ist es wie so ein Uhrwerk, was so aufeinander trifft. Okay. Die meisten Menschen machen sich aber schon gar nicht Gedanken, was will ich denn für einen Partner haben? Oder nur sehr oberflächlich. Sie sagen, ja, der soll humorvoll sein, intelligent und vertrauenswürdig und ehrlich. Aber wie ehrlich darf es denn sein? Soll er dir denn sagen, dass du in dem Kleid aussiehst wie eine Presswurst, um es jetzt mal ganz salopp zu formulieren? Oder dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, mit dieser Freundin weiterhin Zeit zu verbringen, weil sie was auch immer ist? Oder ist das dann zu viel Ehrlichkeit? Und willst du dann lieber mehr Verständnis oder Einfühlungsvermögen oder einfach Wertschätzung oder Toleranz vielleicht auch? Das heißt, da kann man schon relativ viel machen. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann frage ich mich, was sucht dieser Mann denn für eine Frau? Oder was sucht diese Frau denn für einen Partner? Weil der müsste ich ja sein. Also wenn ich der Traumpartner oder die Traumpartnerin meines Partners wäre, dann müsste ich ja einfach nur da sein und der wird dann ja schon ganz natürlich zu mir passen. Das ist aber oftmals nicht der Fall. Deswegen kommen die Leute ja zu mir. Das heißt, wir gucken uns diese beiden Baustellen zuerst an, machen da so eine quasi Ist- und Zielanalyse, wenn man so will. Und dann überlegen wir uns, okay, wie können wir denn zu der Person werden, die auf ganz natürliche Art und Weise dieses Leben lebt, damit diese Person dahin kommt. Weil natürlich können wir jetzt rausgehen und sagen, naja, ich gebe dir 5 verschiedene Sprüche, die du nutzen kannst, um einen Mann in der Bar anzusprechen oder in der Straßenbahn oder beim Einkaufen oder auf Tinder oder wo auch immer. Das kann man alles machen. Aber die Trefferquote ist halt sehr gering. Warum ist sie sehr gering? Naja, weil der hat ja irgendwie sein Zahnrad und ich habe meins und wir passen da nicht zusammen, weil wir ja gar keine Filtermechanismen haben, außer wir sind zusammen gerade in der Straßenbahn. Das ist das einzige Gemeinsamkeit, die wir offenkundig haben. Und was ich versuche, ist mehr mit, ich nenne das vorgefilterte Orte zu arbeiten. Also Orte, die aufgrund ihrer Beschaffenheit ein bestimmtes Klientel an Menschen anziehen. Also mal angenommen, ich suche jemanden, der Vegetarier ist, weil ich auch Vegetarier bin und mir ist das einfach super wichtig, so diesen Vegetarier-Lifestyle zu haben. Dann kann ich natürlich jemanden in der S-Bahn ansprechen oder auf einem vegetarischen Wochenmarkt. So, oder bei einem vegetarischen Kochkurs oder wo auch immer. Und wenn ich dann da hingehe, habe ich natürlich eine deutlich höhere Trefferquote für zentrale Werte oder Interessen in meinem Leben. Das heißt, die Menschen, meine Trefferquote wird höher. Und an diesen Orten ist es viel einfacher, miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn in der Straßenbahn gibt es ja keinen Grund, warum wir jetzt so viel miteinander sprechen müssen. Das heißt, es muss kreiert werden. bei einem gemeinsamen vegetarischen Kochkurs oder bei einer Lesung von einem Autor zu einem vegetarischen Buch oder auf einer Konferenz. Da ist es ja ganz natürlich, dass ich mit den Leuten so sage, boah, haben Sie das Buch schon gelesen? Nee, okay, alles klar. Und dann sind wir im Gespräch. Das ist ja irgendwie deutlich natürlicher und deutlich höher.
Ja.
Genau. Und was dadurch passiert ist, ich helfe meinen Klientinnen dabei, einen für sie subjektiv empfundenen, höheren, ein qualitativ hochwertigeres Leben zu leben, indem sie eben sich mehr um die Dinge kümmern, die ihnen wirklich wichtig sind, während wir parallel dazu besser passende Männer quasi mit ins Leben reinspülen, damit sie sich aus einer Traube von Männern im Optimalfall den passenden aussuchen können. Dann schlagen wir so mehrere Fliegen mit einer Klappe.
Eine Traube von Männern, das hört sich sehr gut an. pass auf, ich habe das Gefühl, ich mache das ja jetzt auch schon ziemlich lang, ich habe das Gefühl, dass die meisten Partnerschaften aus falschen Gründen eingegangen werden. Was hältst du davon?
Ich tue mich oftmals schwer mit Kategorisierungen wie falsch und richtig im Kontext Partnerschaft, weil ich nicht glaube, dass es wie in der Mathematik ein klares richtig und ein klares falsch gibt. Okay. Und selbst in der Mathematik, wenn man mal so ein bisschen tief einsteigt, gibt es auch nicht so ein richtig klares Ja und Nein. Und die Kategorisierungen richtig und falsch implizieren viele Sachen, die ich nicht so gut finde.
Okay.
Okay. Ich finde es besser zu denken in zielführend oder nicht zielführend.
Ah ja, klar, das hätte ich besser.
Und wenn ich jetzt sehr einsam bin und das Bedürfnis habe, nicht mehr einsam zu sein, dann kann eine Beziehung zu führen vielleicht sehr zielführend sein, weil dann habe ich das Bedürfnis nicht mehr, dass ich, also dann habe ich das Problem nicht mehr, dass ich einsam bin. Ich habe vielleicht dann ein Problem, dass ich mit einem Gewalttäter zusammen bin, mit jemandem, der mir nicht gut tut, mit dem ich wenig Gemeinsamkeiten habe, mit dem es langweilig ist, der mich unglücklich macht oder was auch immer. Das kann alles sein, das können Konsequenzen davon sein. Und das wäre dann vielleicht nicht mehr zielführend. Dann würde ich sagen, okay, ich habe zwar jetzt das erste Bedürfnis, nicht allein zu sein, befriedigt, aber das ist jetzt auch nicht so gut. Und dann würde man sich eben fragen, okay, was wäre denn ab diesem neuen Punkt, von diesem neuen Berg, den ich jetzt erklommen habe, sage ich mal, wenn ich da oben gucke, was ist denn jetzt mein neues Ziel? Und dann gehe ich von da aus zielführend weiter oder eben nicht viel zielführend. Und ich glaube, dass viele Menschen eben aus defizitären Gründen mit jemandem zusammen sind.
Also genau,
aus
das meine
Angst,
ich.
Aus Angst, aus ganz viel Angst eigentlich und da Unterdifferenzierungen alleine zu sein und so weiter.
Ja, genau. Einsam.
Und
ich glaube, Einsamkeit ist der höchste Faktor. Ich möchte nicht mehr alleine sein.
Einsamkeit, aber auch soziale Ausgrenzung. Wenn ich mich trenne, was denken denn dann die Leute von mir? Kann ich das meinen Kindern antun? Was bin ich denn dann für eine Frau? Dann bin ich eine geschiedene Person.
Ist das heute immer noch? Ist das echt heutzutage immer noch?
Ja, schon.
Obwohl Scheidungen schon so normal sind.
Ja, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Familie oder aus dem sozialen Umfeld darauf an, wo kommt man her. Also bei manchen sozialen Umfeldern ist es wahrscheinlich unproblematisch, in manchen aber schon. Und dann glaube ich, dass die Beziehungen eben nicht gut tun können, also dass die Beziehungen dann oftmals nicht gut tun, wenn wir aus diesem defizitären inneren Haltungen kommen.
Ja.
Und das ist nicht das Beste, was wir leben können. Es ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, aber es ist vor allem nicht das Beste. Und unsere Liebesbeziehungen sind der einflussreichste Faktor von allen auf unser subjektiv empfundenes Glückslevel im Leben.
Ja.
Wie zufrieden wir im Leben sind. Wenn unsere Liebesbeziehungen schlecht sind, dann ist egal, wie viel Geld wir verdienen, ist egal, wie viele Freunde wir haben, das ist blöd dann.
Ja.
Und aus diesem Aspekt heraus, glaube ich, sollten Menschen eben nicht in diesen toxischen Beziehungen da bleiben. Und toxische Beziehungen sind für mich Beziehungen, die mehr Energie kosten, als dass sie geben
für
einen langen Zeitraum. Und da gibt es natürlich Extreme und es gibt weniger Extreme. Aber ich glaube, das ist nicht so gut. Aber auch stabile Beziehungen halte ich für nicht so gut eigentlich. Also stabile Liebesbeziehungen. Viele Menschen streben ja nach stabilen Liebesbeziehungen. Die sagen, unsere Großeltern waren 50 Jahre goldene Hochzeit, verheiratet und voll geil, das will ich auch. Und ich verstehe, dass man das will, aber die Welt hat sich ein Stück weit verändert. Also wenn wir uns mal anschauen, warum sind denn diese Großeltern so lange zusammengeblieben? Dann mutmaßt man aus heutiger Sicht, wenn man nicht dabei gewesen ist,
weil sie glücklich waren.
Das war die große Liebe, ganz klar.
Ja, genau. Stimmt gar nicht.
Wenn man dann mal mit diesen Paaren spricht, dann lieben die sich ganz oft auch. aber die sind ganz oft auch gar nicht so glücklich gewesen, wie man das vermutet. Und es gab ja gar keine Möglichkeit, sich zu trennen.
Also vor allem nicht für die Frauen. Nein,
für meine Großmutter, die ist damals im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, also groß geworden, ist auch original mitbekommen. Danach war die DDR, Deutschland war geteilt, es war die Nachkriegszeit. Das erste Haus, was sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern bezogen hat, da hat oben im Obergeschoss noch ein alter Mann gewohnt. Den haben sie quasi mit übernommen. Es gab kein fließendes warmes Wasser, keine Heizung und die hatten ein Plumpsklo. Mhm. Die hatten ganz andere Sorgen. Also es gab auch gar nicht das soziale Netz oder finanzielle Netz, damit sie sich hätte trennen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass bis 1967 oder so war es, mussten Männer noch unterschreiben, dass Frauen arbeiten und einen Führerschein machen durften in Deutschland. Und klar, wenn man so ein gesellschaftliches System hat, dann halten Ehen länger. Aber nicht zwangsläufig aus Liebe, sondern oftmals aus Notwendigkeit oder als
Alternative.
Genau. Und wir heutzutage haben das aber nicht mehr. Das heißt, wir haben diesen Zwang oftmals, Gott sei Dank, nicht mehr und können uns freiwillig entscheiden. So, und wenn wir uns freiwillig entscheiden wollen, dann ist Stabilität eigentlich ein Faktor, den wir uns wünschen. Ganz klar, wir wünschen uns, dass es eine gewisse Sicherheit gibt, dass wir vertrauen können, dass wir eine gewisse langfristige Planung machen können. Was wir aber eigentlich wollen, ist Wachstum. Wir wollen nicht diese Stabilität, weil Stabilität ist ja langweilig. Das ist ja immer das Gleiche. Das nervt uns ja und das wird dann ist einfach blöd. Jeden Tag das geilste Essen der Welt ist trotzdem blöd. Und was wir wollen, ist Wachstum, weil wir als Individuen zwangsläufig wachsen oder degenerieren. Und gerade Menschen, die sich mit dem Bereich persönliche Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung auseinandersetzen, die haben das ja schon mal mitbekommen. Die wachsen dann aus dem Freundeskreis raus quasi und brauchen dann einen neuen Freundeskreis.
Ja.
Bei einer Partnerschaft ja auch. Wir wachsen ja weiter, in welche Richtung auch immer. Und unser Partner, wenn der einfach stehen bleibt, dann wird die Distanz immer größer. Das heißt, wir wollen eigentlich gemeinschaftlich eine Wachstumsbeziehung erschaffen, die auf Paradigmen, also auf Vorannahmen, auf Glaubenssätzen beruht, die Wachstum fördern, weil das sowieso der natürliche Zustand der Welt und alles um uns herum ist. Also ob das jetzt so super extrem werden muss wie der Hardcore-Kapitalismus, ist eine andere Baustelle, aber grundlegend wachsen wir. Wir verändern uns, wir entwickeln uns weiter.
Und
wenn wir in diesen Vorannahmen, in diesem Weltbild von Stabilität unsere Beziehung führen, dann versuchen wir Stressfaktoren zu vermeiden, weil wir Angst haben, dass die Beziehung daran scheitert.
Kontrolle, genau.
Wenn wir in diesem neuen, und das geht ja gar nicht, also wir können sowieso die Stressfaktoren nicht
beiseite.
Aber wenn wir in diesem neuen Paradigma, in diesen Wachstumsbeziehungen leben, dann nutzen wir die Stressfaktoren als beziehungsfördernde Maßnahmen, um daran zu wachsen, weil klar, das ist ja sowieso der natürliche Zustand. Das ist sowieso das, was die ganze Zeit passiert. Und wir gehen so ein bisschen mehr mit dem Fluss des Lebens, anstatt uns die ganze Zeit gegen die Wellen zu stellen und irgendwie zu versuchen, da stehen zu bleiben, wo wir jetzt gerade sind.
Ja, ich glaube, dass, also ich bin da total deiner Meinung, also wenn mein Partner nicht mitgegangen wäre mit mir, als ich mich komplett verändert habe vor 13 Jahren, dann wären wir heute nicht mehr zusammen. Also er hatte zwei Möglichkeiten. Entweder bleibt er stehen und ich gehe, oder er geht mit auf seine Art und Weise und dann können wir zusammenbleiben. Das war tatsächlich so. Aber ich glaube, also laut meiner Erfahrung wollen das die Leute nicht hören, dass sie eigentlich nicht Stabilität brauchen, sondern Wachstum. Was ist deine Meinung?
Menschen wollen viele Sachen nicht hören. Wir wollen nicht hören, dass wir mehr Umweltschutz brauchen. Wir wollen nicht hören, dass wir weniger Fleisch essen sollten. Wir wollen nicht hören, dass Energie, Kleidung, viele Dinge mehr Geld kosten sollten. Ja, und auch ich will viele Sachen nicht hören, ganz klar, weil manchmal hat man einfach keinen Bock darauf. So. Ja. Aber das verändert ja die Fakten nicht. Genau. Das ändert ja nichts an der Welt. Und ich will gar nicht sagen, dass Wachstumsbeziehungen Fakt sind. Vielleicht weiß ich in 5 Jahren was anderes und sehe es anders, hoffentlich. Aber das ist halt so meine aktuelle Sicht der Dinge, die ich beobachte, wenn ich mit Menschen arbeite. Und ich habe in den letzten Jahren mit ganz vielen Menschen arbeiten dürfen und das ist so die aktuelle Entwicklung. Wir haben ja immer so, die menschliche Partnerschaften haben sich ja immer über die Jahrtausende verändert. Also wir haben ja irgendwann mal vor 300.000 Jahren, als Menschen so noch durch die Wälder gezogen sind, in Höhlen gelebt haben, da gab es ja romantische Liebe nicht. Das war kein Konzept, was wir damals hatten. Wir hatten damals nur diese leidenschaftliche, animalische Fortpflanzungsliebe, das Gesetz des Stärkeren. Und erst als wir dann so vor 10.000 Jahren sesshaft geworden sind, einen Bauernhof hatten, Schweine oder was auch immer alles hatten, gab es ja ein Konzept von Besitz. Das ist ja noch was relativ Neues in der Menschheitsgeschichte. Wir haben ja vorher gar nichts besessen, außer das, was wir so tragen konnten. Und mit dem Konzept des Besitzes kam das Konzept des Erbens, weil wir dann auf einmal Sachen, die wir aufgebaut haben, weitergeben konnten.
Ja, ja.
Und erst dann war es wichtig, sicherzustellen, dass die Kinder, die ich hier versorge, wirklich meine Kinder sind. Weil ich will ja sicherstellen, dass ich denen was gebe. Vorher war es einfach Dorfkinder, das waren, die haben einfach zum, die haben halt dazugehört. Das war halt, die Community hat sich gekümmert. Und dann kam das Konzept der Ehe, was gar nichts mit Liebe zu tun hat. Also viele Menschen glauben, dass die Ehe was mit Liebe zu tun hat. Man kann natürlich aus Ehe heiraten, voll gut, finde ich super. Aber in keinem Gesetzestext, zumindest in deutschen Gesetzestexten und ich mutmaße auch in anderen, steht irgendwas von Liebe. Also das Wort Liebe kommt da nicht vor im ehelichen Kontext. Das ist ein Gütertrennungsgesetz, wenn man, oder Güteraufteilungsgesetz, wenn man das möchte. Vielleicht ein Familienrecht, ein Erbrecht, ein, also das ist eher ein wirtschaftsgüterregelndes Gesetz. Und das ist aus dieser Zeit eben. Und erst dann so vor 250, 300 Jahren, als so Menschen wie Goethe groß gewesen sind oder prägend gewesen sind, dann kam erst das Zeitalter der Romantik. Erst damit kam unser neues, modernes Bild von ich heirate aus Liebe. Das war vorher gar kein Konzept. Also es gab bestimmt mal aus Liebe heiraten, ganz klar, aber das war nicht weit verbreitet. Und diese Idealisierung des anderen von wegen, oh, das, der riecht immer gut und der geht auch nie auf die Toilette und der sagt immer nur schlaue Sachen und das ist sowieso der tollste Mensch der Welt. Das kommt aus dieser Zeit. Also Bücher wie Goethes Werther, das geschrieben wurde in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, zufälligerweise, deswegen weiß ich das. Die waren sehr, sehr prägend. Das war so diese kulturgeschichtliche Zeit der Romantik. Und erst danach, durch die Industrialisierung, Menschen wurden wirtschaftlich also unabhängiger. Frauen haben auch Geld verdient. Frauen hatten auch Besitz. Es kam die Bewegung des Feminismus dazu. Die gab es ja schon lange, aber die hat dann auch wirklich große Fortschritte gemacht. Erst damit kam so die nächste Form der Liebe dazu, die freundschaftliche Liebe. Also freundschaftlich, das ist das, was wir heutzutage so an vielen Stellen leben. Wir wollen für das gelebt werden, wer wir sind. Wir wollen, dass unser Partner einen ähnlichen Humor hat. Wir wollen, dass wir irgendwie ähnliche Hobbys haben, gleiche Freizeitgestaltung und so weiter. Das gab es früher alles nicht. Das war gar kein Konzept, in dem man gedacht hat. Und dann hatten wir ja schon die leidenschaftliche Liebe, die partnerschaftliche Liebe, die romantische Liebe und die freundschaftliche Liebe. Und jetzt kommen wir quasi so in das Zeitalter der intuitiven Liebe, glaube ich. Und die intuitive Liebe ist so die Art der Liebe, die ich versuche zu propagieren oder die ich propagiere seit langer Zeit, wo wir eben sagen, schau mal, wir sind so frei wirtschaftlich, kulturell. Wir können überlegen, was wollen wir werden? Will ich Schreiner werden wie mein Vater? Oder werde ich Modedesignerin wie jemand, den ich mal im Fernsehen gesehen habe? Will ich in Deutschland leben oder in Thailand? Will ich, also wir haben so viele Möglichkeiten. Will ich eine offene Partnerschaft haben, eine monogame Beziehung? Will ich irgendwie als Frau leben oder als Mann? Wir haben ganz, ganz viel Freiraum. Ja. Und diesen Freiraum dürfen wir und vielleicht müssen wir es auch ein bisschen auch lernen zu nehmen und zu nutzen, indem wir sagen, hey, ich will eine Beziehung führen, die nach meinen eigenen Standards existiert und gelebt wird. Das, was nur für uns, für mich und meine Partnerin oder meinen Partner richtig ist. Und was bedeutet das ganz konkret? Ich habe vor 2 Jahren, den Winter vor Corona, wollte ich nicht in Berlin verbringen. Wir wohnen in Berlin, meine Verlobte und ich. Und ich habe keine Lust auf Winter, es ist mir zu kalt gewesen. Und meine Verlobte wollte aber in Berlin bleiben. Und ich habe dann gesagt, naja, ich würde halt gerne in Thailand den Winter verbringen oder in Asien. Und dann hat sie gesagt, ja, dann mach das doch. Und dann waren wir 3,5 Monate lang physisch voneinander getrennt und haben in diesen 3,5 Monaten 5 oder 6 Mal miteinander telefoniert. Und wir haben dann also regelmäßig auch fast weitestgehend tagtäglich über WhatsApp mal so 1, 2 Nachrichten hin und her geschrieben, mal mehr, mal weniger. Und das war voll gut für uns. Das war für mich fantastisch, für sie auch fantastisch. Wir haben super viele Sachen in dieser Zeit gelernt, machen dürfen, konnten uns auf uns besinnen, konnten voll egoistisch sein und war voll geil. Und unsere Zeit davor war voll toll, weil wir beide viel verständnisvoller waren, die Monate davor. Wir wussten, wir sind sowieso bald 3,5 Monate getrennt und können dann sagen, pff, mir doch egal. Aber da waren wir voll cool. Und danach war auch voll gut. Also wir mussten natürlich wieder so ein bisschen uns daran gewöhnen aneinander. Das ging aber relativ flott, also 2, 3 Tage. Und dann war einfach voll toll, weil wir uns nochmal neu quasi ein Stück weit zumindest kennenlernen konnten, weil wir jetzt ganz lange unabhängig voneinander Erfahrungen gemacht haben.
Voll.
Und viele Menschen um uns herum haben gesagt, ja, wie könnt ihr das denn machen? Habt ihr keine Angst, dass dies oder jenes passiert und so weiter?
Genau, gefährdet und, die Beziehung.
Ja, und ja. Andere Menschen dürfen diese Angst gerne haben, aber wir hatten diese Angst nicht. Und wir haben für uns beschlossen, die brauchen wir auch nicht und wir können damit ganz entspannt umgehen. Und deswegen haben wir das gemacht. Aber diesen Raum muss man auch immer mal wieder verteidigen gegen andere Menschen, die einen auch sehr gerne haben, die auch das Beste für einen wollen, die aber einfach nicht ich sind. Die wollen ein anderes Leben leben. Die haben andere Ängste, Bedürfnisse, Ziele, Hoffnungen und Wünsche als ich. Und meinen Raum muss ich manchmal relativ hart verteidigen oder unseren Beziehungsraum, damit ich dann nicht in Beziehungen reingedrückt werde, die andere Leute vielleicht sich für mich wünschen würden.
Ja, bei mir war das auch so. Also ich bin mit meinem Mann jetzt 28 Jahre zusammen. Also ich hatte Glück. Ich habe meinen Ritter, meinen Schloss, den Prinzen, habe ich schon ganz, ganz früh kennengelernt. Und wir waren mal kurz getrennt, als wir noch sehr jung waren, aber seitdem sind wir zusammen. Und ich hatte vor ein paar Jahren zweimal auch das Gefühl, wie du vorhin schon gesagt hast, wir haben Kinder, die sind dann größer geworden und irgendwann habe ich mich nicht mehr erkannt und ich habe nicht mehr gewusst, wer ich bin und was ich überhaupt will. Und ich habe dann zweimal auf zwei Jahre eine Woche Urlaub ganz alleine gemacht. Ich bin einfach mit dem Auto zum Flughafen gefahren und bin weggeflogen. Mein Mann konnte das gar nicht glauben, dass ich das jetzt wirklich tue. Und es hat mir so gut getan. Eine Woche nicht reden, nichts tun müssen, keine Verpflichtungen. Ich habe mir dann nur ein bisschen Essen gekauft und sonst habe ich nichts getan, nur gechillt. Das war toll. Ja. Bei dir bestimmt auch. Also du hast bestimmt so viel Erfahrungen gemacht, alleine, die dich wieder, jetzt sind wir wieder beim Thema, wachsen lassen haben.
Ja.
Genau. Exakt. Und dann habt ihr wieder zusammengefunden, ihr zwei.
Ja.
Toll. Toll. Das traut sich fast keiner. Also ich bin so stolz, dass ich das geschafft habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich alleine ins Kino gehen kann oder dass ich alleine in Urlaub fliegen kann. Aber ich habe es getan und ich bin froh darüber, dass ich das gemacht habe.
Tja, und also man kann so viele Sachen einfach alleine machen und das entlastet den Partner und die Partnerschaft auch ganz massiv, weil der Partner nicht mehr Fokuspunkt von allen Aktivitäten sein muss, sondern eben auch mal Raum haben kann für sich oder ich mir auch einfach für mich manchmal.
Genau. Okay, und dann gibt's noch die Gruppen, wo du gesagt hast, wo du, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, 6 und 12 Monate oder so ähnlich, genau, die 15 Frauen höchstens betreust. Wie laufen die so ab?
Wir haben ein Modell entwickelt oder ein Konzept, das nenne ich die Heldenreise oder Heldinnenreise. Mhm. Und das ist ein Prozess, der geht über 12 Wochen. Mhm. Und in diesen 12 Wochen schauen wir uns verschiedene wichtige Lebensbereiche an. Also zum Beispiel dein emotionales Leben, dein spirituelles Leben, deine Liebesbeziehungen, deine sozialen Beziehungen, aber auch so Sachen wie Job und Karriere. Und diese unterschiedlichen Lebensbereiche schauen wir uns an, wenn wir uns fragen, wie will ich leben? Oder wie sieht mein perfekter Tag aus? Dann sind das Fragen, die sind so heftig groß, dass wir die gar nicht beantworten können. Nein. Es sind viel zu viele Details drin, es ist viel zu ungenau und wir können diese Frage nicht wirklich beantworten. Deswegen stellen sich viele Menschen die Frage nicht. Die wissen.
Ich wollte jetzt gerade sagen, die haben sich die Frage vorher noch nie gestellt, die können überhaupt keine Antwort geben.
Exakt. Die meisten Menschen planen ihren Jahresurlaub besser als ihr eigenes Leben. Und das ist auch klar, weil ein Jahresurlaub ist halt auch einfacher zu planen. Da muss man sagen, warm oder kalt, 7, 10 oder 14 Tage, all inclusive oder Abenteuer und so weiter.
Ja.
Und das ist leichter zu planen, weil es konkrete Fragen gibt, die man sich stellen kann. Man kann das durcharbeiten. Und wir haben diese komplexe Frage, wie will ich leben? Wer will ich in meinem Leben sein? Wie sieht ein gutes Leben für mich aus? In ganz, ganz viele kleine, handelbare Appetithäppchen quasi verarbeitet, sodass man einfach innerhalb von 12 Wochen sich diese einzelnen Fragen eine nach der anderen stellt und sich dann immer nur einen kleinen Teilaspekt anschaut, der wirklich gut handelbar ist.
Ja, genau.
Und das Ergebnis davon ist etwas, das nenne ich mein Heldenbuch. Ich kann das ganz kurz dir mal auch zeigen. Wenn ich meinen Bildschirm freigeben kann. Ich gucke mal gerade.
Ja, ich kann dich mal nicht groß machen, Moment.
Nee, du musst mir das Recht geben, meinen Bildschirm zu teilen.
Also bei mir steht Bildschirm freigeben, aber dann gebe ich meinen eigenen frei.
Genau, nicht deinen, sondern wenn du auf mich als Teilnehmer klickst, dann kannst du mir so Rechte geben, Rechtsklick und dann Ist auch nicht so schlimm. Kann ich dir auch einfach nicht.
Ich bin jetzt bei dir drauf, aber steht nur Pinnen, Host erstellen, Aufzeichnung lokaler Dateien zulassen. Meinst du das? Auch nicht, ne?
Ist nicht so schlimm. Ich packe einfach einen Link. Also wenn ihr auf darius-kamadeva-heldenbuch geht, das wird jetzt gerade noch nicht gehen, aber bald geht's dann, da seht ihr das Ergebnis meiner Heldenreise. Und meine Heldenreise, das ist dann so eine Art Vision Board, nur viel, viel detaillierter. Also wir fragen uns zum Beispiel so Sachen, was bedeutet denn Liebe für mich eigentlich? Also was ist denn eine gute Liebesbeziehung für mich zum Beispiel? Wann fühle ich mich denn geliebt zum Beispiel? Oder auch so Sachen wie die meisten, viele Menschen gerade, ich gebe dir mal ein sehr konkretes Beispiel. Manchmal kommen Frauen zu mir, die haben ein Problem, sich fest auf einen Mann einzulassen. Warum haben sie das Problem? Ihre Mama war vielleicht abhängig von einem Mann, finanziell, emotional, wie auch immer, und hat ihn eingeprägt, du musst immer ganz, ganz unabhängig sein. Und dieser Glaubenssatz hat sich so tief verankert, dass er jetzt limitierend geworden ist, dass er jetzt eine Einschränkung darstellt. Und diese Glaubenssätze machen wir uns bewusst. Wir fragen uns, was glaube ich denn über Liebe? Was glaube ich denn über Spiritualität, über meine Gefühle zum Beispiel? Wir entwickeln zusammen eine Beziehungsvision oder auch eine Vision für das spirituelle Leben. Wie will ich denn Spiritualität leben? Wie möchte ich denn Emotionalität in meinem Leben leben? Wir fragen uns, was ist denn mein Warum? Also warum will ich das denn überhaupt erreichen? Einer der Hauptgründe, warum ich körperlich fit bin und bleibe, ist, weil ich bei einem Wettrennen immer gegen meinen Neffen gewinnen will. Und das wird von Jahr zu, Jahr schwieriger, weil die immer größer werden. Aber das ist eine meiner Hauptmotivationen, damit ich mit denen coole Abenteuer erleben kann. Mhm. Und das ist für mich natürlich eine viel größere Motivation, als einfach ein Sixpack zu haben. Sixpack interessiert mich ja gar nicht. Und wenn ich weiß, warum ich etwas Bestimmtes in meinem Leben erreichen möchte, habe ich auch die notwendige Motivation. Und erst wenn wir diese drei Faktoren, also was glaube ich über diesen Lebensbereich, was ist meine Vision, warum will ich diese Vision erreichen, erst dann fragen wir uns, was ist denn unsere konkrete Strategie, um das sicherzustellen. Weil die meisten Menschen fangen mit der Strategie an. Die fangen mit Schritt 4 an. Die wollen wissen, was muss ich tun, um besser auszusehen? Ich will attraktiver sein, was muss ich denn tun? Und dann sagen sie, okay, ich schaff's nicht, mich fürs Fitnessstudio zu motivieren. Ja, weil dein Ziel nicht dein Ziel ist und deine Motivation, dieses Ziel zu erreichen, einfach nicht groß genug ist, um diesen Preis dafür zu bezahlen. So ist das doch vollkommen klar. Du willst das halt nicht. Und herauszufinden, was ich wirklich will in diesen einzelnen Lebensbereichen, um für mich eine Art Betriebsanleitung für mein eigenes Leben zu haben, wo ich mich orientieren kann, wo ich reingehen kann, wenn ich mich orientierungslos finde, wenn ich nicht weiß, wo ich hin soll, dann da reinzugehen und zu sagen, ah, was glaube ich denn über Liebe? Wie will ich denn überhaupt Liebe für mich leben in meinem Leben? Was ist denn meine konkrete Strategie, um das oder das zu erreichen? Dann habe ich immer etwas, auf das, was mir Sicherheit gibt, was mir so ein, was mir dabei hilft, mich zu orientieren in diesen schwierigen Situationen. Und da es meine individuellen Formulierungen sind, haben die natürlich auch für mich einen ganz anderen emotionalen Bezug. Und dieses Ergebnis, das Ergebnis der Heldenreise, also das Heldenbuch, das entwickeln wir in so 12 bis 15 Wochen ungefähr, dauert das, damit man pro Woche so 2, 3, 4 Stunden Zeit investiert. So, man kann es auch schneller machen, aber wenn man pro Woche so 2, 3, 4 Stunden Zeit investiert, dann schafft man das in 12 Wochen. Und dann, also auch schon davor, aber auch gerade dann unterstütze ich die Frauen auch in der Umsetzung, weil es gibt ganz, ganz viele Coaching-Angebote da draußen, die helfen dir zwar vielleicht solche oder andere Ergebnisse irgendwie dir klar zu machen, aber das ist ja nur die halbe Miete. Man muss ja auch dann irgendwie raus in die Welt gehen, das machen und dann Erfahrungen sammeln, dann entstehen nämlich neue Probleme, neue Engpässe, neue Herausforderungen und die wollen ja auch gelöst werden. Das ist ja nicht, auch wenn das Marketing mancher Coaches das manchmal so propagiert, so einfach ist es ja nicht, so ein gutes, glückliches Leben zu führen. Da muss man sich halt ein bisschen Zeit für nehmen. Und deswegen begleiten wir die Frauen in diesem Prozess mindestens für 6 Monate, viele auch über 12 Monate, wo ich einfach auch regelmäßig Telefoncoachings mit denen individuell mache. Also das heißt, die Klientinnen in der Heldinnenreise haben auch eine Telefoncoaching oder eine Einzelcoaching-Flatrate. Die können sich so viele Telefoncoachings mit mir buchen, wie sie wollen. Meines Wissens nach sind wir auch der einzige Anbieter im deutschsprachigen Markt, die sich das trauen, aber wir machen das, weil wir eben
Flatrate, habe ich noch nie gehört, ja.
Ja, weil Ich hätte natürlich auch zu dem Angebot sagen können, okay, das kostet jetzt so und so viel, du kriegst 5 Stunden. Aber manche Frauen brauchen diese 5 Stunden nicht. Die sagen, hey, Dario, ist voll geil, ich komme zu den monatlichen Frage-Antwort-Calls und das reicht mir eigentlich. Okay. Und andere Frauen sagen, hey, ich bin gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation, ich brauche eigentlich 8 Stunden oder 10 Stunden oder wie viel auch immer.
Und so auf 5 to 4 Augen.
Exakt. Und dann sage ich halt, naja, ich will ja individuell mit den Menschen arbeiten. Es gibt natürlich einen gemeinsamen Prozess, den wir in diesen 12 Wochen durchlaufen, aber die zusätzliche Unterstützung soll so individuell wie möglich sein. Und ich bitte meine Klientinnen, Respekt vor meiner Zeit zu haben und sich nicht bei mir einen Kalender einzubuchen, wenn sie nur fragen wollen, soll ich den gelben oder den blauen Schuh beim nächsten Date anziehen? Das ist eine Frage, da können wir nicht drüber reden, zumindest nicht so oft. Und gleichzeitig respektiere ich deren Zeit auch sehr stark. Und ich zeige das eben durch die Telefon-Coaching-Flatrate. Und die Coaching-Flatrate, wenn die in Berlin sind oder in Essen, mache ich auch regelmäßig physische Coachings mit denen. Ich respektiere deren Zeit eben durch die Flatrate, indem ich sage, hey, schau mal, deine individuelle Situation, deine individuelle Zeit ist mir so wichtig, dass ich ihr so viel Zeit geben möchte wie notwendig und nicht wie irgendwo auf einer Webseite steht oder in dem Angebot steht, weil du als Mensch bist mir wichtig. Ich mache das ja nicht wegen dem Geld. So, das Geld ist der positive Nebeneffekt. Ich mache das, um möglichst vielen Menschen individuell helfen zu können. Und das dauert halt manchmal 8 Stunden, manchmal 2 Stunden. Ja. Und manchmal muss ich gar nicht mit denen telefonieren und alles ist fein. Ja. Und all das darf sein und soll sein. Wir möchten das einfach individuell berücksichtigen.
Wow, hört sich sehr, sehr gut an. Also ich glaube, wenn da draußen wenn ihr Frauen seid, die da Hilfe gerne haben möchten, Unterstützung haben möchten, die nicht genau wissen, wo sie hinwollen, wie sie da hinkommen und so weiter, dann glaube ich, könnt ihr zu Darius kommen. Es gibt auf deiner Website gibt's auch ein E-Book kostenlos, das man sich runterladen kann oder bestellen kann, besser gesagt.
Ja.
Und natürlich sehr, sehr viele Infos über die Heldinnenreise. Ist auch ganz, ganz toll beschrieben, finde ich. Gibt es denn jetzt noch irgendetwas, was du den Frauen, die hier zusehen und zuhören, unbedingt noch sagen möchtest am Ende, was dir ganz, ganz wichtig ist?
Ich glaube, das Allerwichtigste für uns ist, dass wir, egal ob wir weiblich sind, männlich sind oder wie auch immer uns selbst sehen, dass wir uns Zeit nehmen, Raum nehmen, uns selbst zu erlauben, herauszufinden, wie wir leben wollen. Also früher war das einfacher, insofern, als dass es nicht so viele Auswahlmöglichkeiten gab. Es war ganz klar, eine Frau hat sich so zu verhalten, ein Mann hat sich so zu verhalten. So. Und das hat es einfacher gemacht, in Anführungszeichen. Aber heutzutage ist es eigentlich viel, viel einfacher, weil ich den Freiraum habe, so zu leben, wie ich leben möchte. Das ist zwar manchmal schwierig, weil meine Familie, mein soziales Umfeld, ich selbst vielleicht auch mir im Weg stehe und mir selbst nicht erlaube, das zu träumen oder mir das vorzustellen oder wirklich die Schritte zu gehen, um in diese Richtung meiner Träume zu kommen. Und das ist sehr, sehr schade, weil es war noch niemals so einfach und so gut möglich, ein individuell passendes Leben zu leben wie heutzutage. Und das heißt nicht, dass das Leben dann immer einfach ist. Darum geht's nicht. Mein Leben ist unglaublich schwierig manchmal, unglaublich anstrengend. Aber es sind Schwierigkeiten und Anstrengungen, die ich mir selber ausgesucht habe. Niemand ist zu mir gekommen und hat gesagt, Darius, du musst jetzt morgens um 6 aufstehen, damit du diese 12 Stunden überhaupt schaffen kannst. Da ist keiner gekommen, das habe ich mir selbst ausgesucht. Und Herausforderungen, Schwierigkeiten im Leben werden wir immer haben, ist ganz natürlich. Mhm. Aber der Freiraum entsteht zu entscheiden, welche ich mir wann selbst vornehmen möchte. Und deswegen lieber selber aussuchen, welche ich da haben möchte, als andere da aussuchen lassen, weil ansonsten arbeitet man oder lebt man für ein Leben, was sehr anstrengend ist und was einen auch selbst irgendwie gar nicht glücklich macht, weil es gar nicht den eigenen Werten entspricht, weil man was auch immer für eine Art von Beziehung dann lebt, die man gar nicht haben möchte.
Wow, toll. Toll, sehr, sehr toll ausgedrückt. Also ich glaube, ihr seid, wenn ihr immer noch da seid, hoffe ich noch natürlich, seid ihr genauso begeistert wie ich von Darius. Ich glaube, das ist ein Mann, dem man vertrauen kann. Ich glaube, dass der was weiß, wie es weitergeht, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Und es hört sich ziemlich gut an, muss ich sagen. Bin froh, dass ich dich gefunden habe und dass du zugesagt hast. Du hast ja ein Zitat, das hat mir so gut gefallen, das habe ich mir aufgeschrieben. Dein Glück ist meine Mission. Es hat mich getroffen wie ein Pfeil. Also ich habe mir gedacht, das ist ein ganz, ganz toller Satz und mit dem möchte ich gerne abschließen. Also, ja, Darius' Mission ist dein Glück. Genau. Und ich kann nur noch eins sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du mit uns diese ganzen tollen Erfahrungen geteilt hast und auch jetzt erzählt hast, was du so machst und wie du es machst. Und also ganz, ganz toll.
Dankeschön. Schön, dass ich hier sein durfte.
Ja, ganz, ganz toll war es. Also echt tolles Interview. Ich kann nur noch eins sagen, meinen berühmten Schlusssatz. Let's spread the love. Deine Christina und dein
Darius.
Genau. Tschüss. Wow. Love, love, love. I am pure love.